Am Start.
Mit dem Chaos Radio.
Radadadadada.
Zierada, dem Chaos Radio Darmstadt auf Radio Darmstadt. Heute mit den Themen öffentlicher, beweglicher oder auch mobiler Landfunk. So nannte man früher das mobile Telefonieren, was man heutzutage mit Handy bezeichnen würde. Das ist unser erstes Thema und das gute Thema DVB, das digitale Fernsehen. Da wünsche ich euch gleich viel Spaß und spiele erstmal ein bisschen Musik. Mein Name ist übrigens Skelcher.
Thank you.
höre dich gern. Ich geb dir meine Zuneigung und meine Zeit. Ich muss dich wiedersehen, wann ist es so weit? Du bist mir nah und doch so fern. Ich ruf dich an, ich höre dich gern.
Correspond pas à une relation exploitée en automatique. Oui. check the number and dial again.
Öffentlicher, beweglicher Landfunk. Ja, was ist das eigentlich? Heutzutage wird man dazu normalerweise Handy sagen. Was man damals aber, es waren ungefähr die 50er bis 60er Jahre, als sowas aufkam, von der Bundespost noch nicht so genannt wurde, ist klar. Und heutzutage eigentlich unter dem Begriff niemandem mehr bekannt ist. Macht aber nichts. Wir wollen ein bisschen in die Vergangenheit davon schauen, in die Gegenwart und in die Zukunft, was es demnächst Neues geben könnte oder auch schon bald gibt. Fangen wir in der Vergangenheit doch mal an. Es ist über 60 Jahre her, als das erste öffentliche oder auch nicht so ganz öffentliche Netz in Deutschland betrieben wurde. Damals war es das Seefunknetz. Es wurde auch betrieben von der Bundespost damals schon, weil Funktechnik war schon immer ein Postmonopol. Und es wurde ab 1952 tatsächlich öffentlich. Öffentlich, dass sich jeder, der genug Geld hatte natürlich, ein Autotelefon leisten konnte. Ein Autotelefon war damals deutlich teurer als ein Auto. Aber einige hundert Teilnehmer haben es tatsächlich genutzt. Wie es genutzt wurde, was es gekostet hat und wo man diese Telefone heutzutage auch nochmal anschauen und vielleicht sogar anfassen kann, das kommt gleich. Aber erstmal unser zweites Thema, DVB. Ich glaube, keine andere Technologie hat Fernsehen so revolutioniert wie DVB. Es ist in den letzten 50, 60 Jahren, nachdem das Farbfernsehen so langsam entwickelt wurde, vieles geschehen im Fernsehen, aber nichts hat das Fernsehen so verändert wie DVB. Es wurde viel versucht mit D2 Mac, anderen MAC-Verfahren oder auch frühen HD-Testsendungen, aber ich glaube, DVB ist wirklich eine Revolution, weil es alles in einen vereint. Dazu kommen wir aber später. Erstmal unser erstes Thema, mobiler, öffentlicher, beweglicher Landfunk nach der Musik. Hier ist Sierra da, das Chaos Radio Darmstadt. Spezial. Fangen wir mal an mit ÖML, wie die Bundespost damals nannte, öffentlicher, mobiler oder auch bewegter Landfunk. Landläufig das A-Netz oder das B-Netz, obwohl es noch fast keiner kannte. Das haben ja nur einige Politiker oder auch Firmenbosse oder auch Leute mit sehr viel Geld benutzt. Fangen wir mal ganz vorne an. In Deutschland ging es mit den ganzen Funktechniken los um die 1900. Da wurden auf einigen, sehr wenigen noch Schiffen, Funkstationen installiert, damit diese Schiffe auch auf Gewässern Kontakt mit dem Land aufnehmen konnten oder auch untereinander. Das Netz wurde weiter ausgebaut, aber es war ja nicht öffentlich. Dazu kam nach einigen Jahren der Bahnfunk, der natürlich auch wiederum kein öffentliches Netz war, aber schon für einen breiteren Personenkreis geöffnet war. 1958, dann war es aber soweit in Deutschland, ging das erste Mobilfunknetz A der Deutschen Bundespost in Betrieb. Mit 317 Kanälen, also maximal 317 gleichzeitigen Gesprächen in ganz Deutschland, ging das Netz an den Start. Das A-Netz war jedoch eine kleine Revolution. Nun konnte sich jeder, der genug Geld hatte, ein Mobiltelefon kaufen, das zwar so groß war wie ungefähr ein Kofferraum einer Durchschnittslimousine, aber es funktionierte. Und 317 Gespräche, zumindest im Endbauausbau, konnten gleichzeitig innerhalb von Deutschland gemacht werden. Also wirklich nur 317 Gespräche für ganz Deutschland. Natürlich mussten sich die Teilnehmer auch auf die Rufzonen bzw. Sprechzonen verteilen. Wenn nämlich mehrere Teilnehmer in einer Zone waren, ging es natürlich wieder nicht, weil der Kanal belegt war. Solche Probleme wurden erst später aus der Welt geräumt. In diesem Netz musste sogar noch handvermittelt telefoniert werden. Man musste also den Hörer abnehmen, einen freien Kanal suchen und den Operator rufen. Damals das Fräulein von Amt. Was heutzutage zum Glück nicht mehr nötig ist. Falls man angerufen werden wollte, das könnte natürlich auch der Fall sein, musste der Teilnehmer wissen, wo man sich denn aufhält. Zum Beispiel, wenn man in der Nähe von München war, musste man 08905 und die Teilnehmerrufnummer wählen. Und sobald man aus dem Bereich rausgefahren ist, war das Gespräch weg. Das A-Netz war 1971 mit ungefähr 11.000 Teilnehmern, es waren genau 10.784, relativ voll. Das war die höchste Teilnehmerzahl, die möglich war. Um die Nachfrage etwas zum Erliegen zu bringen, wurde deswegen die Grundgebühr 1971 von 65 D-Mark im Monat auf 270 D-Mark im Monat, was für damalige Verhältnisse sehr, sehr hoch war, erhöht. Das hat das Netz ein bisschen ruhiger gemacht und es wurde 1972, nachdem das A-Netz wirklich voll war, das B-Netz eingeführt. Los ging es mit B1. Was später noch mit B2 weiter ausgebaut wurde. Das ist nicht so wie heutzutage D1 und D2, sondern es ist ein Netz gewesen. Als 1977 das A1 abgeschaltet wurde, wurden Kanäle frei und die wurden dem B-Netz zugeschlagen und es wurde B2 genannt, was nur mit den aktuellen Geräten dann damals möglich war. Also 1978. In diesem B- und B2-Netz 1972 bis 1994 war tatsächlich schon Selbstwahl möglich. Man konnte den Hörer abnehmen, eine Rufnummer wählen und wenn man Glück hatte, wurde man verbunden. Was natürlich auch aufgrund der 850 innerhalb von Deutschland verfügbaren Kanäle nicht unbedingt einfacher war. In einigen Städten waren die Kanäle natürlich dauerhaft voll und man musste tatsächlich warten. Warten, bis man ein Gespräch aufbauen konnte. Es war wie im A-Netz noch so, dass man wissen musste, wo sich der Teilnehmer aufhält, um ihn zu erreichen. Eine Neuerung im B-Netz war, dass man tatsächlich in Österreich, in den Niederlanden und in Luxemburg mit seinem Mobiltelefon telefonieren konnte. Dies war sogar eine Weltneuheit, denn bisher waren Mobilgespräche immer nur innerhalb des eigenen Landes möglich. Hier waren die ersten sogenannten Roaming-Gespräche möglich. Hier noch eine kleine Anekdote zum B-Netz. Nach dem Mauerfall, also 1989, 1990, waren die Telefonleitungen in der DDR noch recht marode. Man konnte keinen Telefonanschluss bekommen, das wurde alles erst später ausgebaut. Hier war tatsächlich durch die hohe Reichweite vom B-Netz es möglich, dass man sich ein Autotelefon nach Hause gestellt hat und tatsächlich einen Anschluss hatte zum Telefonieren. Dies war für viele ehemalige DDR-Bürger die einzige Möglichkeit, ein Telefon zu Hause zu bekommen, ohne ewig zu warten, bis da neue Kabel gelegt sind. Und von dieser Möglichkeit wurde auch Gebrauch gemacht. Nach der Musik geht es weiter mit dem C-Netz, was auch als Netz der ersten Generation bekannt ist. Viel Spaß mit der Musik. Hier ist Ceresas, Chaos Radio Darmstadt auf Radio Darmstadt. Willkommen zurück zu unserer Sendung über die Themen mobiler Landfunk oder auch Handys und DVB. Machen wir weiter mit dem Jahr 1984. Dort wurde das C-Netz eröffnet, offiziell für Teilnehmer erst ab 1985, aber die ersten Testgespräche liefen schon 1984 über das Netz. Das Netz war für die Mobilfunktechnik eine kleine Revolution oder auch vielleicht sogar eine größere. Erstmals waren alle Teilnehmer über eine gemeinsame Vorwahl, damals 0161, erreichbar. Das Netz konnte auch durch die kleineren Zellen und bessere Netztechnik bis zu 800.000 Teilnehmer aufnehmen, die es auch fast erreicht hat. Der Teilnehmer konnte sich jetzt inzwischen auch ein Telefon aussuchen und konnte seine Identität, damals schon in einer Karte, so wie heutzutage die SIM-Karte, einfach in ein Telefon einlegen und damit telefonieren. Das ging vorher auch nicht, da musste ein Modul in das Telefon eingebaut werden. Ein weiterer Vorteil des C-Netzes ist, dass Daten und Faxen möglich sind. Es gab einige Telefone, an denen man ein ganz normales Faxgerät oder auch ein Modem anschließen konnte und mit bis zu 14.400 Bit pro Sekunde Daten übertragen konnte. Die digitalen Mobilfunknetze, die danach kamen, konnten das teilweise nicht oder auch erst einige Jahre später. Leider hatte das Netz auch einige Schattenseiten, zum Beispiel das Abhörrisiko. Analoge Verbindungen sind wirklich einfach abzuhören, das weiß jedes Kind. Und die Bundespost hat damals nicht viel unternommen, dass dies nicht so ist. Die Gespräche wurden zwar invertiert, also es wurde einfach alles umgedreht, was sich jedoch mit einer Schaltung aus wenigen Bauteilen wieder invertieren ließ, also es wurde dann wieder Klartext geredet. Man konnte bei einigen Telefonen diese Funktion auch ausschalten, da sie bei schlechtem Empfang, also wenn es angefangen hat zu rauschen, noch schlimmer geklungen hat als ohne Verschleierung. Was natürlich das Abhören sehr, sehr vereinfacht hat. Ein anderer Aspekt, es sind erstmals Gespräche über mehrere Funkzellen möglich. Also die Funkzelle gibt das Gespräch an die nächste weiter. Also das Gespräch bricht nicht mehr ab, sobald der Funkversorgungsbereich verlassen wird, sondern wird einfach weitergegeben. Das war eine kleine Revolution. Genauso wie die ersten Handys, die Ende der 80er, Anfang der 90er auf den Markt kamen. Sie sahen zwar noch aus, als ob man sich ein kleines Brikett an das Ohr gehalten hat, aber sie haben funktioniert, wenn auch der Akku nur für einige Stunden gehalten hat. Immerhin, sie haben funktioniert. Natürlich haben auch andere Länder in der Entwicklung von mobilen Telefonen nicht geschlafen. Und so war schon 1981, 3 Jahre vor dem deutschen C-Netz, das erste Mobilfunknetz der sogenannten ersten Generation fertig. NMT nannte sich es und wurde in einigen skandinavischen Ländern benutzt. Und zwar noch bis heute. In Island gibt es bis heute NMT-Mobiltelefone, da sie eine deutlich höhere Reichweite als digitale Geräte haben und auch bei schlechten Bedingungen noch funktionieren. Die Systeme befinden sich allerdings auch im Wechsel zu digitalen Netzen, die in diesem Fall allerdings besser ausgebaut werden müssen. Das ist der Nachteil der digitalen Netze. In den USA und anderen nordamerikanischen Netzen wurde hingegen das AMPS, Advanced Mobile Phone Service, Netz aufgebaut. 1983 bis Anfang 2008 war es in Betrieb und es wurden viele Millionen Teilnehmer dort angemeldet. Das Netz wurde in mehreren Ländern von mehreren Telefongesellschaften betrieben und funktionierte relativ gut. Man musste nicht mehr wissen, wo sich der Teilnehmer aufhält, er wurde automatisch ermittelt und auch Roaming funktionierte, im Gegensatz zum deutschen C-Netz, was tatsächlich nur in Deutschland funktioniert hat. Allerdings nur, weil angrenzende Länder jeweils andere Technologien verwendet haben. Eine Anpassung an europäische Verhältnisse nannte sich Total Access Communication Services, TACS. Es wurde in einigen Ländern, wie zum Beispiel Österreich, benutzt, wurde dann nachher aber auch vom digitalen GSM abgelöst. In wenigen Minuten nach der Musik kommen wir also zu GSM.
It's only been a week, the rush of being home and rapid fading, failing to recall what I was missing all that time in England has sent me aimlessly on foot or by the help of transportation to knock on windows where a friend no longer live I had forgotten.
Ihr hört Sierra das Spezial zum Thema GSM und andere Mobilfunknetze im Laufe der Zeit. Inzwischen sind wir im Jahr 1992 angekommen. Hier fand tatsächlich die bisher größte Revolution im Mobilfunk statt. Die ersten privaten Anbieter wurden ans Netz gelassen und auch die ersten digitalen Mobilfunknetze gingen an den Start. In Deutschland waren dies die Deutsche Bundespost mit ihrem D1-Netz und Mannesmann mit dem D2-Netz, wie sie heutzutage noch zu finden sind. Und auch die Telefone der ersten Generation würden heutzutage noch funktionieren, auch wenn sie für heutige Verhältnisse sehr schwer sind. Es fing an mit portablen Geräten mit ungefähr 5 bis 10 Kilo und dann später mit Handys bei 300, 400 Gramm, also wie der C-Netz-Backstein für die analoge Telefonie. Was neu war, dass in tatsächlich fast allen Ländern Europas ein Netzstandard benutzt wurde, GSM. Dies erlaubte natürlich auch Teilnehmern von Deutschland, mit ihrem Handy ins Ausland zu reisen und es dort zu benutzen. Das ging mit C-Netz nicht, das ging mit B-Netz sehr, sehr eingeschränkt in drei Ländern. Jedoch im GSM war dies vorgesehen und wurde auch groß beworben. Plötzlich konnte man auch mit seinem Telefon ins Ausland gehen und es funktionierte einfach. Es war zwar sehr teuer, aber es funktionierte. Inzwischen ist GSM auf der ganzen Welt verbreitet und erlaubt Teilnehmern, fast überall ihr Telefon zu benutzen. Es gibt zwar unterschiedliche Frequenzen, jedoch die aktuellen Geräte können auf allen dieser Frequenzen funken, wenn sie dafür gebaut sind. Daten übertragen können die Geräte seit Anfang an auch, und zwar mit der lächerlichen Datenrate von 9600 Bit pro Sekunde, was in DSL-Zeiten heutzutage sehr, sehr wenig erscheint. Es ist auch sehr wenig. Im C-Netz ließ sich schon mit 14400 Bit pro Sekunde etwas mehr übertragen, jedoch waren die digitale Mobilfunktechnik damals noch in den Kinderschuhen. Und es dauerte einige Jahre, bis man Daten mit mehr als 9600 Bit pro Sekunde übertragen konnte. Inzwischen sind im GSM-Netz mit Edge bis zu mehreren ISDN-Geschwindigkeiten möglich. Apropos Kanäle. Während im analogen Netz jedes Gespräch einen Kanal belegt hat, können im digitalen Netz über einen Gesprächskanal bis zu 8 Gespräche gleichzeitig durchgeführt werden. Wie das? Ganz einfach. Ein Handy nimmt wenige Millisekunden eines Gesprächs auf, komprimiert diese und schickt sie über den Funkkanal. Durch die Kompression dauert die Übertragung nur ein Achtel der Sprechzeit. Und so können 7 weitere Gespräche auf diesem Kanal stattfinden. 8 insgesamt. Da eine Zelle auch mehrere Kanäle haben kann, können diese wiederum erhöht werden. Jedoch kann es bei Silvester oder anderen Großveranstaltungen zu Netzproblemen kommen und das Netz ist voll. Hier machen die Anbieter einen kleinen Trick. Sie weisen das Handy an, das Gespräch noch mehr zu komprimieren. So passen 16 Gespräche in einen Kanal. Jedoch merkt man es, die Gesprächsqualität wird schlechter. Jedoch, wenn irgendwo Silvester ist, dann ist die Qualität ja meistens eh nicht so hoch. Und durch den Lärm außenrum wird es kaum bemerkt. Wer sich in letzter Zeit ein neues Mobiltelefon gekauft hat und feststellt, die Sprachqualität ist deutlich besser geworden, hat ein Gerät mit einem neueren Codec erworben, dem sogenannten AMR Wideband Codec. Dieser kann die Gespräche besser komprimieren als der jetzt inzwischen 25 Jahre alte GSM Codec und hat so eine bessere Sprachqualität und braucht die gleiche Bandbreite. Dies führen die Anbieter nach und nach ein. Allerdings führt die GSM auch zu anderen Vernetzbetreibern gar nicht geplanten und auch gar nicht vermarkteten Effekten. Zum Beispiel durch SMS, was heutzutage jeder kennt. Es wurde bis in Mitte der 90er Jahre nicht benutzt, obwohl es im Netz verfügbar war. Die Geräte konnten zwar teilweise SMS empfangen, versenden ging aber erst relativ spät. Technisch gesehen wäre es kein Problem gewesen, dies früher zu machen, aber es war geplant, per SMS vom Anbieter zum Kunden Nachrichten zu übermitteln, sonst nichts. Hier wurde von den Anbietern sozusagen eine ganze Weile geschlafen, bis SMS als Feature für den Kunden vermarktet wurde und jetzt auch milliardenfach benutzt wird. Über die Jahre wurde GSM nicht nur ein europäisches Phänomen, sondern es wurde in der ganzen Welt eingesetzt. So ging GSM so langsam seinen Weg in den Mittleren Osten und von da aus weiter über die ganze Welt, Australien, USA und viele andere Länder verwenden inzwischen GSM. Meist neben ihren alten analogen Netzen oder auch Weiterentwicklungen und eigenen digitalen Netzen, die jedoch nie so viele Teilnehmer und damit Kunden erreichen können wie GSM. Inzwischen verwenden sogar fast alle europäischen Bahnbetreiber GSM-R, eine speziell angepasste Version für den Bahnverkehr, als Mobilfunknetz. Sie schaffen damit viele, viele verschiedene Funksysteme ab, zum Beispiel den Bahnfunk oder auch den Wartungsfunk der Bahn und führen ein einheitliches System, nämlich GSM-R, ein. Dies soll in Zukunft auch für automatische Zugsteuerung und Ähnliches sorgen und ist dafür mit speziellen Features wie zum Beispiel Gesprächsaufbau innerhalb von einer halben Sekunde und weniger ausgerüstet. Mitte bis Ende der 90er Jahre wurde langsam ein Nachfolger für das GSM-System fällig. Es ging weiter mit UMTS und damit geht es hier weiter nach der Musik. Dance me, and I dance you. Willkommen zurück zu Cerada, dem Chaos Radio Darmstadt in einer Spezialausgabe. Heute zum Thema GSM, Mobiltelefonie und DVB. Wir sind inzwischen im Jahr 2000 angelangt. Der Dotcom-Boom ist im vollen Gange. Es werden Milliarden von Euro verbrannt und die OMTS-Frequenzversteigerung findet statt. Es wird von der Bundesregierung der Betrag von 98,8 Milliarden D-Mark, also ungefähr 50 Milliarden Euro, eingenommen und dies für die Frequenzen im OMTS-Mobilfunk. 6 Firmen sind insgesamt, die Geld ausgeben für OMTS. Die 4 bekannten Anbieter, Mobilcom und Group 3G, die später als QAM an den Markt gingen und wenige Monate später den Betrieb wieder einstellte. OMTS sollte alles vereinen. Die Kommunikation, also Sprache und Bildtelefonie, Nachrichtendienste wie SMS, Sprach-E-Mail, Video-E-Mail, Chat und so weiter, Internetzugang mobil mit einer hohen Geschwindigkeit, damals 384 Kilobit pro Sekunde, standortbezogene Dienste, Navigation zum Beispiel, geschlossene Benutzergruppen, also Geschäftsdienste zum Beispiel, Prozessmanagement, Mobilität, Mobilitätskontrolle, Bankdienste oder auch interaktives mobiles Fernsehen und weitere Datenübertragung. So war es geplant. Wie es wirklich gekommen ist, sehen wir heute. Kaum einer nutzt Videotelefonie. Sie dümpelt vor sich hin. Was genutzt wird, sind Daten. Daten konnte OMTS nicht besonders schnell übertragen. 384 Kilobit ist nicht viel. Es ist ungefähr ein Drittel von einem 1000er DSL-Anschluss, wie er vermarktet wird. Hier hat sich die letzten Jahre einiges getan. Inzwischen kann OMTS fast mit einem DSL 6000-Anschluss mithalten. Mit HSDPA, einer Ausbaustufe des OMTS-Netzes, die inzwischen schon als 3,5. Generation 3,5G bezeichnet wird, schafft OMTS 7,2 Megabit Bruttodatenrate im Downstream. Das ist ungefähr DSL 6000-Geschwindigkeit und schon mal nicht schlecht für mobile Datenübertragung. Und die Preise werden langsam auch für Normalsterbliche bezahlbar. Inzwischen zahlt man für eine Datenflatrate ungefähr 30 bis 40 Euro im Monat. Vor einigen Monaten waren dafür noch mindestens 200 Euro zu bezahlen. Die Preise sind also stark am Fallen derzeit. Da die Entwicklung nicht stehen bleibt, sind inzwischen in einigen Testumgebungen bis zu 14 Megabit Datenübertragungsrate möglich. Es sollen aber bis zu 25 werden innerhalb der nächsten wenigen Jahre. Ein weiteres Produkt, was jedoch vom Kunden kaum angenommen wird, ist Mobile TV, also das Fernsehen auf dem OMTS-Handy. Es wird von einigen Anbietern schon seit Jahren angeboten, aber es wird kaum wahrgenommen, da der Kunde sich kein Fernsehen auf ein Display antonen will, das kaum größer ist als das von einer Digitalkamera und dafür auch noch Geld ausgeben muss. Es ist einfach ein Produkt, welches sich für den Kunden nicht wirklich rechnet, wo man doch mit DVB-T, was einige Handys heutzutage auch können, kostenlos Fernsehen sehen kann in hoher Qualität. Vielleicht kann man auch die Leute in einigen Jahren tatsächlich beim Fernsehen schauen oder auch Videotelefonieren beobachten. Wir werden sehen, was die Zukunft mit sich bringt. Ihr hört Cerada Spezial zum Thema Mobiltelefonie, OMTS und DVB. Nach der Musik geht es jetzt weiter mit dem zweiten Thema DVB.